Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Achtung, Achtung! Hier spricht das Studio am Stacheldraht.
Auch schon wieder 50 Jahre her. Dutzende Lautsprecher auf LKWs montiert, gerichtet über die Mauer nach Ost-Berlin. Das Studio am Stacheldraht mit unzensierten Nachrichten als Gegenmeinung zu kommunistischen Liedern und Propaganda aus dem Osten. Das hat wiederum einen Künstler im 30. Jahr nach dem Mauerfall zu einer aufsehenerregenden Soundinstallation inspiriert. Die stellen wir vor in dieser Stunde. Theaterfestivals gibt es viele. Das Theatertreffen in Berlin ist für den deutschsprachigen Raum das Wichtigste. Wer dorthin eingeladen wird, kann sich heftigst auf die Schulter klopfen. Jetzt wissen wir, wer es sein wird. 10 Inszenierungen werden im Mai in Berlin zu sehen sein. Susanne Burkhardt, unsere Theaterredakteurin, ist im Studio. Hallo Susanne.
Hallo.
Welche Inszenierungen sind dir da besonders aufgefallen in diesen 10?
Also ich muss sagen, es gibt keine richtig großen Überraschungen. Es gibt das Ganze so eine solide Auswahl, es gibt keine spektakulären Newcomer. Auffällig für mich war vor allem, dass es eigentlich nur einen einzigen Klassiker gibt, aber auch das als Überschreibung. Die klassischen Stoffe sind nicht zu finden. Es gibt ein Molière-Tartuffe oder das Schwein des Weisen aus Basel, neu überschrieben von Peter Licht, von dem Liedermacher, total ins Heute geholt. Der Betrüger-Tartuffe ist hier ein Sex-Guru und Workshop-Leiter. Und ansonsten gibt es Simon Stone, der ja auch bekannt ist als Meister der Überschreibung. Der nimmt immer wieder klassische Stoffe. In diesem Fall ist es das Hotel Strindberg vom Burgtheater Wien, kommt das, eine Kooperation mit Basel. Da erzählt er so Beziehungskatastrophen und auch wieder in so Glaskastenstil. Also wir haben immer Häuser, verschiedene Räume und die Schauspieler dahinter mit Mikroports, also hinter einer Glasscheibe versteckt. Also wir haben keine klassischen Theaterstoffe im Sinne, außer vielleicht Romanadaption und Filmadaption. Zwei Romanadaptionen kommen witzigerweise aus Dresden. Einmal ist das Ulrich Rasche, der immer dieses Maschinentheater macht, wo die Darsteller auf Maschinen laufen. Der hat Agota Christophs Das große Heft, so eine Romantrilogie, auf die Bühne gebracht. Und Sebastian Hartmann, auch schon bekannter Gast beim Theatertreffen, der hat Erniedrigte und Beleidigte von Dostojewski auf die Bühne gebracht. Auffällig fand ich, dass es dreimal freie Produktionen in die Auswahl geschafft haben. Das ist wirklich schön und es sind auch Kooperationsarbeiten, die bis zu 9 Kooperationspartner haben, unter anderem Shishi Pop, die ja auch in diesem Jahr den Theaterpreis Berlin bekommen, das Kollektiv. Sie sind da mit Oratorium, das ist ein ganz herrlicher Abend nach Brecht zum Thema Eigentum, zum Thema Mietwohnungen, Eigentumswohnung und so weiter und die Verantwortung, wenn man Erbe ist oder wenn man eben kein Eigentum hat. Und da gibt es diesen Chor der Alleinerziehenden Mütter. Das Publikum wird zum Chor, spricht als Chor der Erben, als Chor der alleinerziehenden Mütter, als Chor der in der DDR Sozialisierten und so weiter. Das ist ein ganz interessanter Abend, weil das Publikum so Teil der Inszenierung wird. Also das fand ich auffällig, diese Kooperation. Ansonsten sind halt altbekannte Gäste da, wie Claudia Bauer, wie Tom Lutz zum Beispiel, der die Geschichte einer Nebelfabrik erzählt.
Und wenn man jetzt versuchen würde, was sicherlich schwer ist, weil es ja eine große Bandbreite ist und diesen Szeneninszenierungen vielleicht dann doch auch dominierende Themen, gesellschaftliche Themen herauszuarbeiten, gibt es da was?
Naja, auffällig ist, dass die Themen, die uns so in Medien zum Beispiel stark beschäftigen, Gendergerechtigkeit, Postkolonialismus und so weiter, Diversität, sind eigentlich so gut wie gar nicht zu finden. Wir haben ganz tolles Schauspieltheater, zum Beispiel Thorsten Lensigs Inszenierung nach David Foster Wallace Unendlicher Spaß mit ganz tollen Darstellern wie Ursina Ladi oder David Striso. Wir haben eben diese neue Form des Chors bei Shishi Pop und wir haben multimedial wildgewaltige Arbeiten, wie zum Beispiel von Ersan Montag, der das Internat fürs Theater in Dortmund inszeniert hat mit ganz tollen Kostümen, aber wirklich politisch brisante Themen, also die nimmt dann vielleicht noch Christopher Rübing ins Visier mit seinem 10 Stunden antiken Spektakel von den Münchner Kammerspielen. Da geht es immer auf der Grundlage von Prometheus, von der antiken Gestalt, um die Frage, er hat uns das Feuer gebracht, den Fortschritt und wie gehen wir Menschen damit um? Und das Ganze ist aber dann kein didaktischer Abend, sondern es ist ein großes, rauschendes Fest, bei dem das Publikum mitfeiern darf.
Und Sie haben auch noch mit dem Jurymitglied gesprochen, mit Dorothea Markus.
Genau, Dorothea Markus, die ich gefragt habe, was eigentlich fehlt, die hat genau darauf hingewiesen, dass diese Stoffe zum Thema Diversität, dass sie die zwar immer gesucht haben, sie hat auch versucht, in den 3 Jahren, wo sie schon Jurymitglied ist, genau darauf zu achten, mehr Frauen auf die Bühnen zu bringen. Und sie meint, es ist hier eigentlich in den 3 Jahren gelungen. Und das sagt sie so.
Also ich finde, an der Auswahl kann man schon ablesen, dass die Stadttheater sich immer weiter internationalisieren, dass sie sich immer weiter öffnen. Aber das ist dennoch viel zu langsam. Und so ist es immer noch so, gilt immer noch das, was Thelma Boabeng gesagt hat, weißes Theater für weiße Leute. Und ich bin mir sehr, sehr bewusst, dass das etwas ist, was ich eigentlich so nicht möchte. Ich bin eigentlich vor 3 Jahren angetreten, um es auch zu ändern. Aber es ist tatsächlich nicht unbedingt so stark in den Diskurs eingetreten. Wir können nur an die Stadttheater appellieren, zu sagen, es ist immer noch eine strukturelle Frage. Solange diese Perspektiven nicht in die Strukturen einziehen, werden auch die Ergebnisse nicht so sein.
Ja, Selma Boabeng, nur zur Erklärung, ist eine schwarze Schauspielerin, die gestern die Jury-Sitzung gekapert hat für so ein kleines Facebook-Video. Und ich kann Dorothea Markus hier nur zustimmen. Die Strukturen müssen sich ändern, damit sich bestimmte Themen dann auch auf der Bühne wiederfinden können.
Und das kann man vielleicht auch nachvollziehen, vielleicht auch diskutieren. Ab dem 3. Mai in Berlin, an diesem Tag wird das Theatertreffen in Berlin eröffnet, wie gesagt, mit 10 besonders herausragenden, außergewöhnlichen, bemerkenswerten Inszenierungen, wie es ja schön heißt in der Formulierung, die also aus dem deutschsprachigen Raum stammen. Und kurz nach 17:30 heute Abend sprechen wir mit einem Jurymitglied, nämlich mit Shirin Sochi-Travala. Und heute Abend dann nach 23 Uhr in unserer Sendung Fazit der Kultur vom Tag ab 23 Uhr dann nochmal eine kritische Würdigung. Susanne Burkhardt, vielen Dank.
Gerne.
Jetzt geht es uns um Sound, mit dem man auch Krieg führen kann. Eine Art kleiner Soundkrieg als Kunstinstallation in Berlin. Bis Sonntag zu sehen in einer Halle neben dem berühmten Berghain-Club. Der Künstler Nick Novak ist bei uns, der da 2 große Soundmaschinen gegeneinander antreten lässt. Hallo, Nick.
Hallo, grüß
schön,
dich.
Schön, dass Sie da sind. Und es sind 2 sehr große Maschinen. Eine Maschine kennen wir schon von einer früheren Arbeit von Ihnen. Heißt einfach nur Panzer.
Richtig.
Und jetzt gibt es eine neue Maschine, nämlich The Mantis.
Genau.
Und diese Maschine kann bis zu 4 Metern ausfahren.
Genau, The
und
Mantis.
Hat 7500 Watt.
Ja, genau.
Wie ist es konstruiert?
The Mantis ist eine alte Schmiedergraupe aus den 60er Jahren. Ein Produkt, was so nicht mehr produziert wird. Eine alte landwirtschaftliche Raupe quasi, die mit einer ganzen Menge Lautsprechern ausgerüstet ist, einen großen Subwoofer auf dem Rücken trägt mit 12 8-Zoll-Membranen und dann vorne quasi sich mehrfach aufhalten lässt über verschiedene Hydrauliksysteme, sodass oben quasi ein Kranz entsteht, eine Krone aus Mittelton- und Hochtonhörnern, die dann rundherum beschallen.
Und in welcher Lautstärke?
Welche Lautstärke?
Ja, wir wurden jetzt, bei Kriegsführung braucht es ja ordentlich Druck, ne?
Das stimmt, ja. Also es ist so, wir haben 7500 Watt Leistung und The Mantis feiert im Prinzip jetzt seine Premiere und wir wurden durch Amtsregelungen limitiert, sodass wir die endgültige Dezibelmessung noch nicht machen konnten. Aber ich sage mal, wir fahren im Moment auf einem Drittel der Kapazität.
Sie sind im Rahmen des CTM-Festivals, was ja auch in und um den Berghain auch stattfindet. Mhm. Da sind ja, glaube ich, ganz andere Sounds auch zu hören, die extrem laut sind. Man weiß ja, wozu man gebeten ist. Gibt es dann einfach da von den Ämtern eine bestimmte Abregelung nach oben? Oder wie ist es, wenn man als Zuschauer oder als Zuhörer zu Ihnen kommt?
Ja, man könnte da fast allgemein über das Problem vieler Soundsysteme reden, die auch, man kennt das ja auch aus der jamaikanischen Musikkultur, dass es eben Soundsysteme gibt, die mit ihrer ganzen Anlage anreisen, mit DJ, Selector und eben einer Menge Lautsprecher. Und dann rückt in der Tat ein Amt an und legt einem den Riegel vor. Und der kann dann zum Beispiel bei 110 Dezibel liegen oder auch darunter oder darüber. Es hängt von den baulichen.
Ist noch unter Clublautstärke, ne? Weil Clublautstärke, glaube ich, ist bei mindestens 130, oder?
Genau.
Ja. Ja. Mhm. Hören wir doch mal rein. Sie haben ein paar Beispiele mitgebracht, dass wir uns zumindest soundtechnisch ein bisschen orientieren können. Hören wir mal in ein erstes Stück. Da geht es um Empty Mode, haben Sie das genannt? Worum geht's da?
Ja, in dem Stück ist es so, dass wir kommen quasi, also man muss dazu sagen, es handelt sich bei der Installation um auch eine audiovisuelle Installation. Es gibt die 2 Soundpanzer und dazu sehen wir Videos. Es sind 2 Videoleinwände installiert und in der Mitte ist ein Grenzzaun aufgebaut. Und auf den Videoleinwänden sehen wir verschiedene Szenen, zum Beispiel auch Original-Footage aus den 50er Jahren von den Aufständen im russischen Sektor. Und das heißt, aus dieser Szene von Aufständen kommen wir in eine Szene, in der wir marschierende Truppen sehen, und es geht über quasi in eine Sequenz, die sich mit dem Wettrüsten und dem quasi industriellen Wettstreit der Supermächte beschäftigt.
Weil Sie gerade auch den historischen Kontext erwähnt haben, jetzt im 30. Jubiläumsjahr sozusagen des Mauerfalls. Klar, es geht auch um Ost und West, es geht auch um die Berliner Mauer. Wir haben ja schon aus diesem Studio am Stacheldraht im Westen am Anfang der Sendung kurz was gehört. Da hat man ja so eine Art Lautsprecherkrieg geführt, ne? zwischen Ost und West. Das ist offenbar auch eine Inspirationsquelle,
genau,
für Sie, ne?
Genau, es ging im Prinzip los mit Fahrzeugen, die von der Ostseite aus begonnen haben, den Westen zu beschallen.
Mit kommunistischen Liedern, glaube ich.
Ja, ne? Genau, vor allem Propagandalieder. Ja. Und dann gab es eben eine Initiative des Senats in Kollaboration mit dem RIAS.
Und der hier in diesem Hause gearbeitet hat.
Genau,
wir sind hier ja an historischem Ort.
Genau, oben steht hier auch auf diesem Gebäude, genau, schön groß RIAS oben drauf.
Ja, ja. Ja.
Dann wurde zur Gegenbeschallung angesetzt. Und zuerst wurden VW-Busse verwendet, auf die Lautsprecherhörner montiert wurden. Und dann wurde quasi die Mauer abgefahren. Und von dort aus wurden Radiosendungen übertragen mit Informationen und auch Musik, aber vor allem mit Informationen für quasi die Leute auf der Ostseite. Und es wurde auch immer wieder die Nachricht quasi ausgesprochen, dass die Grenzsoldaten doch eben nicht auf ihre quasi Brüder und Schwestern schießen sollen, wenn es zur Flucht kommt. Also es gab quasi diese Nachricht als Hauptkern.
Sie haben noch mehr mitgebracht. Ein zweites Stück, hier steht auch bei mir Schlager. Welche Rolle spielt das?
Genau, es ist ein Schlager.
Werden wir jetzt gequält mit Schlagern?
Ja, und auch ist ganz interessant, in dieser Zeit wurde dieser Schlager, der quasi so die Wiedervereinigung ein bisschen kokett in Aussicht stellt, ziemlich harsch kritisiert. Der war sehr verhasst.
Ich bin gespannt.
Sie haben jetzt mit einer Lärmoffensive begonnen. Aus riesigen Lautsprechern unmittelbar an der Mauer tönen in höchster Lautstärke Propagandasendungen. Der Krach ist so gewaltig, dass man in den Wohnungen an der Sektorengrenze sogar bei geschlossenen Fenstern kaum das eigene Wort verstehen kann. Wortfetzen der Propagandasendungen waren selbst noch in 5 Kilometer Entfernung zu verstehen.
Einmal sind wir wieder vereint, wenn es auch fernhaft scheint.
Einmal sind wir wieder vereint. In dieser Hinsicht hat die Geschichte dann doch ein gutes Kapitel geschrieben, was das angeht, aber ich glaube, da ging es eher um ein Liebespaar, ne? Anstatt um die beide deutsche Seiten, ne?
Genau, allerdings natürlich mit der Anspielung.
Ja. Wie wichtig ist denn eigentlich dieser historische Bezug?
Es ist so, dass ich quasi ein Kind des Kalten Krieges bin, geboren.
Jahrgang 81.
Ne? 81, im Westen aufgewachsen, in der Nähe von Frankfurt am Main, also in Mainz, wo wir extrem viel amerikanische Militärpräsenz hatten. Und die Signifikanz dieser Zeit hat meine künstlerische Arbeit sehr geprägt. Und auch im Laufe der Jahre hat mich immer mehr auch in der Beschäftigung mit Musik und Medien, habe ich mir immer wieder die Frage gestellt, inwieweit man in der Lage ist, seinen eigenen Propaganda-Kontext zu reflektieren oder zu verstehen. 2017 bin ich nach Nordkorea gereist und hatte dort ein Projekt an der Demarkationslinie geplant, was nicht durchgeführt werden konnte.
Auch dort gibt es ja Propaganda.
Dort gibt es eben ähnliche Konstellationen. Ne? Sounds, ja. Aus dem Süden heraus wird der Norden beschallt und der Norden hat versucht, gegenzubeschallen. Und dann gab es eben auch dort eine Art Wettrüsten der Lautsprecheranlagen. Ganz ähnlich wie in Berlin. Führte das dann dort immer zu der Situation kurz vor, also quasi fast zum militärischen Schlag. Und an der Stelle wurden dann meistens die Lautsprecheranlagen abgestellt.
Das heißt, mit Sounds kann man ja auch Krieg führen, also nicht nur provozieren oder vielleicht doch Propaganda oder sozusagen kommunizieren, dafür zu nutzen und tatsächlich auch Krieg zu führen. Also Sounds können ja in bestimmten Frequenzbereichen richtig wehtun. Die müssen gar nicht unbedingt laut sein. Ne?
Genau, also auch in der Installation geht es teilweise um die Verwendung von Sound als Waffe. Dabei ist vor allem die Lautstärke relevant. Es gibt auch Frequenzbereiche wie zum Beispiel um 3000 Hertz, wo wir besonders empfindlich sind, wo unser Schmerzempfinden früher einsetzt. Das heißt, man braucht weniger Lautstärke und es ist quasi wahnsinnig unangenehm, sodass damit wirklich auch Demonstrationen aufgelöst werden oder sind quasi die Soundwaffen sind sozusagen non-lethal weapons.
Ja, also nicht tödliche Waffen. Ich habe jetzt fast ein bisschen Angst vor dem dritten Stück, was Sie mitgebracht haben. Muss ich da Angst haben davor?
Was hatten wir denn
da? Muss ich mich schützen? Muss ich die Kopfhörer abnehmen?
Nein, denn hier geht es eigentlich um die Verwendung ähnlicher Strategien, also quasi akustischer Kriegsführungsstrategien übernommen in der Popkultur. Hier geht es zum Beispiel ums Car-Tuning und die Verwendung von extrem Hochleistungsverstärkern in der Popkultur.
With the progress of the war, changes in tactics and technique have called for changes and improvement in equipment.
With the progress of the war, changes in tactics and technique have called for changes and improvement in equipment.
Das ist ja fast schon chillig eigentlich, ne?
Ja, wenn man es allerdings auf The Mantis hört.
Auf ihrem großen Gerät, 7.500 Watt.
Flattern einem die Hosenbeine.
Nick Novak, herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren.
Vielen Dank für die Einladung.
Und für diesen ersten Einblick in dieses, wie ich finde, hochspannende Projekt in Berlin, in einer Halle neben dem Berghain-Club, also morgen übermorgen zu sehen, natürlich als Live-Event. Ne?
Morgen übermorgen live zu sehen und am Samstag von 12 bis 18 Uhr in einem Ausstellungsformat.
Das alles im Rahmen des CTM-Festivals für elektronische Musik, was, glaube ich, auch schon seit 20 Jahren die elektronische Szene mitprägt.
20. Jubiläum.
Ja, genau.
Herzlichen Glückwunsch.
An dieser Stelle. Nick Novak, der Künstler, also mit seinen zwei großen Geräten, zum Beispiel The Mantis, 2 Tonnen schwer, 7.500 Watt laut. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Vielen Dank für die Einladung.
Dokumentarfilme zu DDR-Zeiten, das war durchaus eine ambivalente Sache. Auf der einen Seite gegängelt und zensiert, auf der anderen Seite aber auch eine Nische, um etwas zu zeigen, was vielleicht in den offiziellen Medien nicht gezeigt wurde. Schwierigkeiten des Alltags, enttäuschte Hoffnungen, die ja auch deprimierende politische Lage. Bekannte Namen sind Helke Misselwitz, Jürgen Böttcher, Volker Köpp oder die Junges mit ihrer Langzeit-Doku über ein Dorf in Brandenburg. Weitestgehend unbekannt ist der Regisseur Hans Wittgen. Jetzt ist ein Buch über ihn erschienen, das Matthias Dell für uns gelesen hat. Hallo, Matthias.
Hallo.
Und Sie haben auch eine Szene mitgebracht aus einem seiner Dokumentation. Was ist für eine Szene?
Das ist eine Szene, wo er in einem Zuchthaus in Brandenburg ist und im Dezember 89 die absurde Situation hat, dass da die Strafgefangenen mit den Wärtern darüber reden wollen, was jetzt die Wende für sie bedeutet. Also ein utopischer, unmöglicher Moment, den die Kamera einfängt, weil Wittgen das Thema an der Hand hatte. Und das klingt dann so.
So, mein Name ist Krenz. Ich möchte voranstellen, dass ich mit Ehe nichts zu tun habe. Nicht mit ihm verwandt bin, auch nicht weitläufig, habe ich noch nie rausgekriegt. Ich möchte erstmal sagen, dass ich erstmal dankbar bin, heute überhaupt mal erstmalig die Möglichkeit habe, mich vor der Öffentlichkeit als Strafvollzugsangehöriger zu artikulieren und überhaupt mal etwas zu sagen.
Eine Szene aus dem Dezember 89, also aufgenommen von Hans Wittgen. Wer ist also Hans Wittgen?
Ja, er wurde geboren 1949. Die Mutter war Französin, der Vater Mathematiker aus dem Rheinland. Beides Kommunisten, die an die DDR geglaubt haben. Wittgen hat einen Betonbauer gelernt, Psychologie studiert und ist in den 70er Jahren auf die Hochschule in Babelsberg gegangen, um Dokumentarfilm zu studieren. Da ging der Ärger los. Die Filme wurden schon früh torpediert. Und er hat dann auch sein Diplom nur spät bekommen, wie Barnard schreibt, an einer Bushaltestelle überreicht, weil die Schule lag ja im Grenzgebiet und er hatte dann kein Visum mehr dafür.
Und wieso kennt man ihn nicht. Warum ist er in Vergessenheit geraten?
Ja, das ist das Vertrackte und Spannende an dem Buch. Er ist deshalb eben Vergessenheit, weil seine ganzen Filme nie richtig blühen konnten. Also das Werk ist nicht vollständig. Die große Arbeit des Buchs besteht auch darin, alles zusammengesucht zu haben, stellenweise auf anderen Medien, in Archiven, stellenweise mit Zensurfassungen, die rekonstruiert werden mussten. Und das ist komisch ist ja, dass wir manchmal sagen, den kennt keiner, warum soll man darüber reden? Dann würde man ihn aber doppelt bestrafen, weil er die Filme nicht machen durfte, weil die so eine Wirklichkeit gezeigt haben, die die DDR nicht wollte.
Und was macht eigentlich seine Filme letztlich aus? Und vor allem, wie ordnet eben die schon erwähnte Anne Barnert ihn ein in ihrem Buch, damit Behutsamkeit, Hans Windgens Filmbeobachter in DDR?
Na, sie zeigen so eine andere Wirklichkeit, so einen Alltag, den sie auch so biografisch liest. Also es gibt Filme über Kindererziehung, Kindergärten, über Alkoholismus, Scheidung, alles schwierige Themen bis hin zum Umgang mit dem Tod. Und auch dieses Motiv, was wir schon gehört haben, mit Strafgefangenen zu sprechen, also Leuten am Rande, das taucht 1990 nochmal auf. Da begleitet er einen in dem Film Frank, einen Strafgefangenen in die neue Zeit. Und da hört man ihn am Anfang auch einmal reden.
Frank, das ist jetzt so seit langer Zeit dein Blickhaus aus dem Fenster. Hast du überhaupt eine Orientierung, wo du bist?
Nee, im Prinzip nicht. Ich weiß bloß, dass da die Elbe, die Spree ist. Hier schräg rüber, Wasser. Sonst eigentlich nicht. Weil man sieht ja nicht über, da kann man ja nicht über die Mauer gucken hier.
Das ist in der Strafanstalt Rummelsburg, wo heute alles schöne Häuser und tolle Wohnungen sind, saubere Straßen. Da merkt man auch, was da für ein Leben mal war.
Also zur Entdeckung auch dieses Dokumentarfilmes und seiner Themen, auch das Buch, eine Empfehlung von Anne Barnert?
Auf jeden Fall, weil es eben diese Figur wieder zurückholt in die Gegenwart und man ihn wieder kennenlernen kann. Ein bisschen würde ich kritisieren, dass der Ton manchmal nicht ganz so elegant ist und dass ihn vielleicht auch sehr stark vor diesen DDR-Widrigkeiten liest. Also in der Zeit, die natürlich für die Entstehung der Filme wichtig ist. Aber der Witz bei Windgen ist ja, dass die Filme in ihrer Genauigkeit und Offenheit so gut sind, dass sie heute anschlussfähig sind für Debatten. Und das ist ein Unterschied zu Filmen, die damals das System befriedigt haben. Die kann man heute nur noch als Dokumente dieser Befriedigung lesen.
Also Hans Windgen, also ein Dokumentarfilm, an den es wieder zu entdecken gilt, unter anderem auch mit diesem Buch von Anne Barnert, mit Behutsamkeit, so heißt es, Hans Windgens Filmbeobachtungen der DDR, erschien im Verbrecherverlag und für uns vorgestellt von Matthias Dell. Vielen Dank.
Bitte sehr.
Also der neue Film von Clint Eastwood startet morgen in den Kinos, dann stellen wir gleich einen Film aus Kenia vor mit außergewöhnlichen Helden. Und es geht uns um Green Book, ein Film, der 5-mal für den Oscar nominiert wurde. Christian Berndt spult vor.
Machen Sie es nicht wie ich. Ich habe die Arbeit der Familie vorgezogen.
Earls Leben liegt in Trümmern. Der knapp 90-Jährige, von Clint Eastwood zerknittert, aber drahtig gespielt, hat sein Leben lang Blumen ausgeliefert. Dabei hat er sogar die Hochzeit seiner Tochter verpasst. Inzwischen hat der Internet-Einkauf sein Geschäft zerstört und Earl hat sein Haus verloren. Zu Frau und Tochter hat er keinen Kontakt mehr.
Ich habe gedacht, es wäre wichtiger, jemand da draußen zu sein, statt der Versager, der ich in meinem eigenen Haus war.
Die amerikanische Krimisatire The Mule erzählt von einem verlorenen Leben. Doch dann bekommt Earl einen Fahrerjob angeboten als Drogenkurier für ein mexikanisches Gangsterkartell. Wie in Breaking Bad beginnt auch hier ein bislang unbescholtener Mann, ohne mit der Wimper zu zucken, eine kriminelle Karriere. Eastwood, zugleich Regisseur, variiert wieder das Thema des aus der Zeit gefallenen weißen Mannes. Earl hatte vorher nicht mal ein Handy, jetzt muss er ein Smartphone bedienen. Aber es läuft prima, wer verdächtigt schon einen 90-Jährigen?
Brauchen Sie Hilfe, Sir?
Ah, Officer, hi. Nein, alles bestens, danke.
Der Drogenhund bellt, aber der Polizist schöpft keinen Verdacht. Inspiriert von einem wahren Fall, erzählt der Film eine etwas verschrobene, aber ambivalente Geschichte. Trump-Anhänger Eastwood zeigt den Niedergang der weißen alten Welt, sogar die alte Dorfkneipe muss schließen. Aber Earl kann sie mit dem Drogengeld retten, zur Wiedereröffnung gibt es für die Gemeinde Country Schwove. So kommt die Rettung kurioserweise von der mexikanischen Mafia. Und Earl ist kein mitleiderregender Held, er hat sich mit seinem Geltungsdrang selbst ruiniert. Das Verschwinden des alten Amerika konstatiert der Film lakonisch. Wie Earl dann doch noch seinen Frieden findet, erlebt man in einer wunderbar ironischen Schlusspointe. So erzreaktionär Eastwood politisch ist, so unorthodox sind die Helden seiner filmischen Bestandsaufnahmen. Mitten im Leben steht die Heldin des kenianischen Spielfilms Rafiki. Kina ist ein untypisches Mädchen. Sie trägt keine Kleider und spielt mit den Jungs Fußball. Niemand stört sich an ihrem Auftreten, aber es bemerkt auch keiner ihre verstohlenen Blicke auf Kiki. Die aber schon.
I've seen how you look at me. I want us to go on a real date. Like real.
Die beiden lassen sich trotz der Gefahr vom Zauber des ersten Verliebtseins mitreißen. In Kenia ist Homosexualität verboten und die Annäherung bleibt nicht lange verborgen. Das Zauberhafte an dem Film, der als erster kenianischer Beitrag in Cannes lief, ist, dass Regisseurin Wanuri Kahiu die ernstlich bedrohte Liebe der beiden so lebenslustig erzählt. Nichts ist schwarz-weiß in diesem quirlig aufregenden Film, der nichts beschönigt, aber auf unwiderstehliche Weise Optimismus ausstrahlt. So long, love is island. New York 1962. Tony arbeitet als Türsteher und als gerade Flaute herrscht, kommt das Angebot, einen exklusiven Kunden zu fahren. Tony staunt nicht schlecht, als er den Pianisten Dr. Shirley in seinem palastartigen Apartment aufsucht.
Ich gehe bald auf Konzertreise in den tiefen Süden. Irgendwelche Vorbehalte für einen Schwarzen zu arbeiten.
Die hat Tony bei der Bezahlung nicht, auch wenn Afroamerikaner für den Italoamerikaner in der Hierarchie unter ihm stehen. Auf der Reise dabei ist das Green Book, das Motels und Restaurants im Süden auflistet, die Afroamerikaner besuchen dürfen. Der amerikanische Spielfilm Green Book ist nach einer wahren Geschichte erzählt. Tony versucht während der Reise mit dem reservierten Shirley ins Gespräch zu kommen.
Riecht das nicht gut?
Fried Chicken, sowas habe ich noch nie in meinem Leben gegessen.
Euer Eins liebt doch Fried Chicken.
Ihre Meinung über mich ist wirklich spezifisch, Tony.
Ja, oder? Ich bin gut.
Tony, dem Viggo Mortensen eine Al Bundy-hafte Schlagfertigkeit gibt, ist ein einfacher Typ, aber intelligent. Und er wird neugierig auf den von Mahershala Ali charismatisch gespielten Ausnahmekünstler. Im Süden erlebt Tony, dass Dr. Shirley als Pianist in den weißen Herrenhäusern gefeiert wird, aber dort nicht mal auf die Toilette gehen darf. Verrückt nach Mary-Regisseur Peter Farrelly führt eindringlich die rassistische Durchdringung des Alltags vor. Als die beiden eine Autopanne haben und Dr. Shirley zerlumpte schwarze Plantagenarbeiter sieht, spürt er die Brutalität des Rassismus, die auch ihn betrifft, die er aber zu verdrängen suchte. Green Book setzt auf die Kraft der Empathie zur Überwindung der Vorurteile. Das mag naiv sein, aber hat in der warmherzigen Beschreibung der beginnenden Freundschaft utopische Züge.
Christian Berndt über drei neue Filme, die morgen starten, also The Mule, Rafiki und Green Book. Und das war der Kompressor mit Wladimir Balzer. Noch einen schönen Radiotag bei uns.